Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City, aus dem hohen Norden von der Ostseeküste. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Heute am Freitag, den 13. Juni, wir machen das Ganze zum Glückstag, denn wir haben eine wirklich spannende Folge hier wieder am Start. Bei mir ist Andreas Sticher. Andreas ist Familienvater, so wie ich, und er arbeitet ziemlich gern. Das verbindet ja alle, die hier zu Gast sind. Obwohl Arbeit doch so ein schlechtes Image hat, sind hier immer wieder Menschen zu Gast, die das gerne tun. Und das hat nicht damit zu tun, dass sie unbedingt Workaholic sein müssen, sondern sie wollen etwas bewegen und vielleicht sogar etwas verändern. Ich bin Vater von 3 Töchtern und frage mich ja, wie wir eine menschenfreundlichere Arbeitswelt gestalten können. Und frage natürlich hier auch meine Gäste und Gästinnen, was sie dafür tun. Andreas ist CEO von Pluxee, einem Unternehmen, das wiederum anderen Unternehmen dabei hilft, eine positive Kultur zu entwickeln und dabei auch auf Mitarbeiterbindung einzuzahlen über Benefits. Wie er das macht, wie sie mit der Firma arbeiten, das lernen wir heute. Und er teilt auch seinen Blick auf den Arbeitsmarkt mit uns und gibt wertvolle Tipps für Unternehmen, die jetzt gerade dabei sind, als Arbeitgeber sich weiterzuentwickeln, um auch attraktiver zu werden. Denn ich glaube, in dieser krisenhaften Zeit ist genau das wichtig. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Andreas. Wenn es euch gefällt, dann abonniert diesen Podcast, hinterlasst ein paar Sterne in der Podcast-App und sagt es gern weiter. Wir hören uns dann am Ende der Folge nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Andreas heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Schöne Grüße, lieber Gabriel, hier von Andreas in Wien.
Wie ist denn die Lage in Österreich?
Ja, mir geht's gut. Ich habe eine intensive Woche hinter mir und mir macht das Arbeiten ja sehr viel Spaß. Was aber nicht heißt, weil heute ist ja Freitag, dass ich mich auch auf ein schönes Wochenende mit meiner Familie freue.
Denn wir sind ja beide Väter von Töchtern, ich ja von 3 und du hast das sogar noch getoppt, oder?
Richtig, ich habe 5 Töchter.
Also unglaublich, wie man das schafft. Also musst du mir mal erklären, was dein Geheimrezept ist. Ich bin ja tatsächlich immer schon mit 3 Töchtern und meiner Minderheit komme ich immer schon so an meine Grenzen. Deswegen, was ist so dein Rezept, um den Kopf über Wasser zu halten?
Naja, weißt du, Gabriel, also für mich ist das egal, ob das im Privaten ist oder im Beruflichen ist. Man muss Freude haben, es muss einen Spaß machen und es muss zu einem passen. Und ich bin ein Familienmensch und deswegen ist das wunderbar, 5 Kinder zu haben, 5 Töchter zu haben. Dass nicht immer alles eitle Wonne ist, ja, das wissen wir doch alle. Aber es ist natürlich eine wunderschöne Geschichte und meine Töchter sind mittlerweile schon erwachsen. Aber es ist trotzdem immer wieder schön, dass wir noch immer gemeinsam alle dann auf den Pisten im Winter Skifahren gehen. Also ja, das gibt mir sehr viel Energie und deswegen sehe ich es gar nicht so. Deine Frage war, wie schaffst du denn das?
Der Spaßenshalber, ne?
Ja, ja. Natürlich ist es manchmal eine Herausforderung, aber es ist wunderschön und ich bin sehr glücklich, dass es so ist, wie es ist.
Bist du schon Opa?
Nein, noch nicht, aber wahrscheinlich wird es gar nicht mehr so lange dauern.
Ja, Familie ist ein gutes Stichwort. Familie findet quasi hier auch im Podcast statt. Meine mittlere Tochter macht ja hier mit und spricht das Intro ein und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du so machst, damit sie das versteht. Denn wir fahren morgens, freitags immer noch zur Schule und dann hört sie das.
Also ich mache einen Job, der mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wir arbeiten daran, dass wir Firmen dabei unterstützen, dass sie ihre Mitarbeiter glücklich machen. Dass sie ihnen Goodies geben, dass sie ihnen eine Bezahlkarte in die Hand geben, mit denen sie sich Essen kaufen können, mit denen sie sich schöne Geschenke kaufen können und letztendlich, dass diese Firmen glückliche Mitarbeiter haben, die auch viel Spaß an der Arbeit haben und somit die ganze Firma gute Geschäfte macht mit den Mitarbeitern.
Wir wollen natürlich hier die Leute kennenlernen und dazu müssen wir natürlich auch in deine Geschichte erstmal eintauchen, um zu erfahren, wie du zu diesem ganzen Thema gekommen bist. Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen mit reinnehmen in deinen Background.
Also ich bin ja schon sehr, sehr lange im Benefits-Bereich. Also das sind mehr als 2 Jahrzehnte und vielleicht nur ein Satz und dann gehe ich weiter zurück zu den Benefits. Also es ist wahrlich so, dass also Benefits vor 23 Jahren, als ich begonnen habe, eine ganz eine andere Bedeutung in der Arbeitswelt hatten, als sie jetzt haben. Und bevor ich mit 29 Jahren zu Plaxi oder damals Sodexo gekommen bin, habe ich meine Karriere in der Steuerberatung und in der Wirtschaftsprüfung begonnen, habe dort 6,5 Jahre gearbeitet. Interessanterweise gab es damals ja schon die Essensgutscheine und ich habe mich damals in der Funktion des Steuerberaters schon mit Essensgutscheinen unter anderem auch beschäftigt, habe allerdings dann nach 6,5 Jahren die Entscheidung getroffen, aus der Branche der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung hinauszuwechseln. Bin allerdings, also meiner ursprünglichen Profession, ich komme aus der Finanzecke, treu geblieben und bin zu Sharp Electronics, den japanischen Elektronikkonzern, in Wien gewechselt und habe dort für 3,5 Jahre die Bereiche Finance, Accounting, Controlling geleitet. Und dann ist Sodexo, also wie gesagt, ich komme dann auch zur Erklärung, warum sage ich da manchmal Plaxi und warum sage ich manchmal Sodexo. Und 2002 hat Sodexo an meine Tür geklopft und hat einen CFO gesucht. Bin dann eben zum zweiten Mal mit dem Thema Benefits in Kontakt gekommen. Die Position war eine sehr interessante und habe dann 2002 in Wien begonnen als CFO für Sodexo Benefits Rewards Österreich zu arbeiten. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe auch das Glück gehabt, einen ganz tollen Chef zu haben. Habe allerdings dann in den Jahren gemerkt, dass mein Interesse ein breiteres ist und habe begonnen, meine Nase in Sales hineinzustecken und habe Kundengespräche geführt, habe begonnen, meine Nase in Marketing hineinzustecken und habe gemerkt, dass mir dieser soziale Kontakt mit Menschen, vor allem draußen bei den Kunden, noch mehr Zufriedenheit gibt als nur Finance. Und deswegen habe ich mich dann generalistisch entwickelt, sodass ich dann 2007 zum Geschäftsführer der österreichischen Niederlassung befördert wurde.
Also du warst neugierig, höre ich raus. Das scheint ja auch heute noch eine der wichtigsten Eigenschaften zu sein.
Das ist richtig. Also ich bin unendlich neugierig. Und dieses neugierig und begeisterungsfähig, würde ich es nennen, das sind auch meine intrinsischen Triebfedern, warum es mir jetzt nach 23 Jahren mindestens genauso viel Spaß macht wie am ersten Tag. Es hat sich so viel verändert und also diese Neugierde, die wird nie gestillt, das ist richtig.
Du hast also eine richtige Karriere hingelegt, könnte man sagen. Was gebt ihr denn euren Kids mit oder was habt ihr ihnen mitgegeben, wenn es um das Thema Arbeit und Karriere geht?
Es gibt so viele Wege, die nach Rom führen. Und es ist gar nicht so einfach, seinen Weg zu finden. Und manchmal muss man natürlich auch die Wege ändern. Aber ich möchte gar keinen Tipp von mir geben, weil das mein Weg, ja, der einzig richtige ist, das weiß ich, dass es nicht so ist. Man erhöht die Chance enorm, dass man den richtigen Weg geht, wenn man Spaß hat an dem, was man macht, Zuversicht hat und das tut, was einem glücklich macht, weil dann macht man es höchstwahrscheinlich auch gut. Und alles andere, Karriere oder Geld, ist nur eine Konsequenz unseres Tuns. Das heißt, die Triebfeder ist, sich klar zu sein, was man gerne macht, sich klar zu sein, wo seine Stärken sind, neugierig zu sein, über den Tellerrand zu schauen, reisen, in andere Kultur zu schauen und dann passiert ganz sicher das Richtige.
Wichtig ist ja auch, dass man noch mal rauskommt. Du bist dann ja auch noch mal ins Ausland. Du warst ja sogar bei uns um die Ecke in Dänemark. Das ist ja quasi ein Weiter.
Ja, da war ich auf der DTU in Kopenhagen und auf der Valeric Business School in Brüssel. Und dort habe ich, das war allerdings auch schon berufsbegleitend, Service Strategy gelernt. Und das ist richtig. Ja, also Kopenhagen kann ich mich gut erinnern, vor allem an die vielen Fahrräder. Und natürlich an den Campus.
Und du warst dann an einer Stelle, an der du dich entschieden hast, in welche Richtung du gehst, zu welchem Unternehmen du gehst. Was glaubst du, gibt denn den Ausschlag aus, wenn man sich für ein Unternehmen entscheidet? Und wie hat es sich vielleicht verändert? Wie ist es heute? Wie erlebst du das?
Ich glaube, dass es schon auch große Unterschiede gibt. Bei mir ist es halt da auch lange her, dass ich mich entschieden habe, in die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung zu gehen, damals nach der Ausbildung, war, das war auch eine mittelgroße Kanzlei, das war nicht eine der Top 4 Kanzleien, war, ich wollte einfach lernen. Das waren wirklich harte Jahre, ja, weil wenn man halt in der Beratung ist, das sind harte Jahre, aber diese 6,5 Jahre möchte ich nicht missen. Und also da war sicher der Beweggrund, dass ich gesagt habe, ich bin zu Beginn meiner Karriere und ich möchte einfach sehr, sehr viel lernen. Der zweite Beweggrund, als ich dann zu Sharp Electronics gewechselt bin, war einfach, ich wollte die Fronten wechseln. Ich wollte weg von der Beratung, sondern wollte ja im Unternehmen sein und den Finanzbereich letztendlich verantworten. Und wie ich schon vorher angesprochen habe, bei Sodexo Plax hat sich eine andere Dynamik ergeben, ja, wo ich einfach durch das Tun herausgefunden habe, was mir vielleicht noch mehr Spaß macht. Ja. Und wenn du sagst, was ist heute ausschlaggebend für jemanden, wenn er sich einen Job sucht? Ich glaube erstens einmal, dass das natürlich sehr, sehr unterschiedlich ist, weil man ja unterschiedliche Ziele haben kann und was Beruf für einen bedeutet. Aber ich hoffe, dass ja Benefits auch manchmal eine kleine Rolle dabei spielen.
Die Frage ist natürlich nicht nur, warum kommen Leute, sondern vor allen Dingen ja auch, warum bleiben Leute? In der Pandemie haben wir natürlich auch gesehen, dass einige Leute bleiben, obwohl sie innerlich nicht mehr bleiben. Also innere Kündigungen nennen wir das. Quiet Quitting war so ein großes Wort, was sich in der Pandemie etabliert hat. Hattest du damit jemals zu tun?
Also, dass das Leben insgesamt keine Ebene ist, sondern immer wieder ein Auf und Ab, das ist ganz klar. Und somit ist das so wie jeder andere, habe ich ja auch diese Berg- und Talfahrten immer wieder erlebt. Aber es geht ja absolut nicht darum, wie oft man hinfällt. Es ist viel, viel wichtiger, das Aufstehen. Und es gibt ja sicher einige Eigenschaften, die bei mir nicht sehr stark ausgeprägt sind, aber ich werde schon oft als Stehaufmännchen bezeichnet, weil das für mich auch eine Herausforderung ist. Also gibt ja auch dieses Sprichwort, dass man sagt, in jeder Krise wohnt eine Chance. Das erkennt man vielleicht in dem Moment nicht, weil man die Chance nicht sieht. Aber wir haben es sogar in unserem Business erfahren. Also als die Pandemie damals im Frühjahr über uns hereingebrochen ist, hat es auch einen enormen negativen Effekt auf Sodexo Plaxi gehabt. Aber gerade in diesem Moment, 3 Monate später, haben wir einen der größten Unternehmenserfolge verzeichnen können, weil wir als Industrie auch das steuerliche Rahmenwerk für Essensgutscheine in Österreich massiv verbessern konnten. Also das war wirklich ein Praxisbeispiel, dass halt wirklich in jeder Krise auch zumindest die Möglichkeit einer Chance innewohnt. Und deswegen deine Frage, ob es bei mir immer nur bergauf geht, nein. Also leider nein, ja, es geht auch öfters runter.
Habe ich mir schon fast gedacht, aber spannend finde ich natürlich die Frage, wie geht man eben mit diesen Tälern um? Wie kommt man dazu, dass man doch immer wieder aufsteht, dass einen das vielleicht sogar challenged, dass man in Chancen denkt, ja, das finde ich auch in diesem Podcast so spannend. Aber um deinen Weg noch besser zu verstehen, müssen wir auch noch mal von dir hören, wie Sodexo entstanden ist und Plaxi daraus resultiert ist.
Ja, das mache ich sehr gerne. Sodexo wurde 1966 gegründet von Pierre Bellon und hat über seine Jahrzehnte 2 Geschäftsfelder gehabt. Das eine Geschäftsfeld ist On-Site Services. Hier betreibt Sodexo Betriebskantinen und macht Facility-Management-Dienstleistungen, macht es in mehr als 50 Ländern weltweit, beschäftigt mehr als 400.000 Mitarbeiter und ist einer der weltgrößten Caterer- und Facility-Management-Anbieter. Und das zweite Geschäftsfeld firmierte unter Sodexo Benefits and Rewards. Und hier geht es um Benefits, Gutscheinsysteme, welche wir in 29 Ländern betreiben, so auch in Deutschland und in Österreich. Und beide Geschäftsfelder firmierten über ein halbes Jahrhundert unter der Marke Sodexo. Jetzt haben sich beide Geschäftsfelder über diese Jahrzehnte immer mehr auch auseinanderentwickelt. Und ich möchte das anhand von Benefits and Rewards der Gutscheinsparte erklären. Während wir in der Vergangenheit ein sehr anerkannter, sehr bekannter, sehr geschätzter, sehr weit verbreiteter Papiergutscheindrucker, Papiergutscheinanbieter waren, sind wir heute mit unseren digitalen Produkten ein agiles HR-Tech-Service-Company. Und daher hat die Eigentümerfamilie im Jahr 2023, 2024 die Entscheidung getroffen, die Gutscheinsparte aus dem Sodexo-Konzern herauszuschälen und also als unabhängiges, eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen. Das heißt, wir haben mit 1. Februar 2024 einen sogenannten Spin-off durchgeführt, wodurch jetzt die Gutscheinsparte ein eigenständiges, unabhängiges Unternehmen ist, mit einer neuen Marke Plaxi. Und diese neue, moderne Marke Plaxi symbolisiert auch den Weg, den wir gehen. Eine junge, moderne, bunte, digitale Marke, die die World of Opportunities eröffnen soll und letztendlich der Inbegriff für Benefits und Engagement setzen soll.
Und was bedeutet der Name Plaxi?
Also das X kommt noch immer Sodexo aus unserer Heritage. Also das, und das verbindet auch unsere Stakeholder, weil X, da haben wir unsere Clients, wir haben unsere Merchants, also Clients, unsere Kunden, die Arbeitgeber, die Benefits kaufen, die Merchants, die Akzeptanzpartner, dort, wo die Benefits eingelöst werden können, die Consumer, das sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die Benefits von ihren Arbeitgebern bekommen, und dann haben wir auch noch unsere Mitarbeiter. Und die passen halt auf die vier Enden des X. Das EE steht für Employee Benefits und Engagement. Und das PLU steht für noch mehr zu haben von den Benefits.
Dem Business Punk Magazin hast du gesagt,
das ist
Benefits werden zur wichtigsten Währung in einer neuen Arbeitswelt. Lass uns doch mal über Benefits sprechen, vor allen Dingen, wie sich Benefits auch entwickelt haben. Ich kann mich noch gut erinnern, als es so Nice-to-Have-Geschichten gab, irgendwann kam dann Jobrad dazu und dann, ja, nahm das Ganze wirklich so seinen Lauf und ein richtiges Wettrennen entstand. Wer hat noch mehr Benefits? Wer schreibt es auf seine Webseiten, Content auf Social Media? Also wie hast du diese Entwicklung erlebt und wo sind wir da heute?
Ja, also wenn man 20 Jahre zurückdenkt, und keine Angst, ich komme in die Zukunft und vor allem in die Gegenwart, aber da war am deutschen oder auch am österreichischen Markt, da war Benefits mehr oder weniger der Essenszuschuss, der Papier-Essensgutschein. Und wenn ich ganz schnell die Brücke zu heute schlage, das ist sehr, sehr breit, das Benefits-Angebot. Also natürlich ist immer noch Food at Work, die Verpflegung der Mitarbeiter im Arbeitsprozess, ein ganz wichtiger Benefit. Aber wenn wir daran denken, dass zum Beispiel der Sachbezug mit 50 Euro ein ganz weit verbreiteter Benefit ist, den Millionen Arbeitgeber an Millionen Arbeitnehmer in Deutschland geben, dann ist es ein sehr weit verbreiteter und einen sehr starken Kaufkraftcharakter. Was wir allerdings auch sehen, und nicht nur wir sehen, sondern wir auch erst unlängst gemeinsam mit Roland Berger in der größten HR-Studie letztendlich auch empirisch belegt bekommen haben. Die Benefits gehen auch weiter in die Kategorie der nachhaltigen Mobilität, also dort, wo Arbeitgeber ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dabei unterstützen, sich nachhaltig fortzubewegen. Sei es das in Deutschland sehr bekannte Fahrradleasing oder sei es ganz neu, auch Arbeitnehmer zu incentivieren, wenn sie sich ein privates Elektrofahrzeug kaufen oder die nachhaltige Mobilität, öffentliche Verkehrsmittel mit dem Deutschlandticket zu finanzieren. Ein weiterer Bereich, der weit verbreitet ist und stark im Wachsen begriffen ist, ist die Überschrift Gesundheit. Und wir sehen das Thema Gesundheit in drei Bereichen. Das eine ist, wo man wahrscheinlich am schnellsten daran denkt, das ist die physische Gesundheit. Da gibt es Anbieter, die Fitnesskartenanbieter, die hier schon sehr, sehr weit verbreitet auch auf dem deutschen Markt sind. Ein Thema, das sehr stark im Wachsen ist, allerdings teilweise noch immer tabuisiert wird, ist das Thema Mental Health, das aber immer mehr auch in Bedeutung gewinnt. Und was man nicht vergessen darf, ja, im Bereich Health, Gesundheit, ist auch Financial Health, also die finanzielle Gesundheit. Also vielleicht gehören wir auch zur privilegierten Schicht, die sich nicht Ende des Monats Gedanken machen muss, wie noch laufende Ausgaben finanziert werden müssen. Das trifft aber nicht auf alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu. Um finanzielle Sorgen zu haben, das betrifft auch die Gesundheit. Also es ist sehr, sehr mannigfaltig.
Und dadurch dann die Leistung, oder?
Absolut.
Ja.
Absolut, absolut. Und ich möchte noch eine letzte Kategorie hinzufügen, was wir nämlich gemeinsam mit Roland Berger hier definiert haben. Es gibt sogenannte, wir nennen sie Killer Benefits. Also die wirklich extrem stark verbreitet sind. Das ist der Essenszuschuss, das ist der Sachbezug, das ist Bike-Leasing, das ist das Fahrrad-Leasing, das sind die Fitnesskarten. Aber es gibt auch diesen immer stark wachsenden Bereich der emotionalen Benefits. Lass mir nur einen davon erwähnen. Vor allem, wenn wir uns die demografische Entwicklung anschauen. Vor 20 Jahren haben zumindest ich, wenn ich von Vereinbarkeit Familie und Beruf gedacht habe, habe ich natürlich als Vater von 5 Kindern an Kinderbetreuung gedacht. Also wie kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer unterstützen, das unter einen Hut zu bringen?
Oder Wohnungssuche, ja, solche alltäglichen Dinge.
Aber wenn wir uns heute anschauen, und jetzt bin ich, wie gesagt, auch 51, 52, das ändert sich natürlich. Vereinbarkeit für Familie und Beruf bedeutet heute für mich Elderly Care. Wie kümmern wir uns um unsere liebe Mutter, lieben Vater, lieben Großvater, liebe Großmutter?
Genau.
Es sind 4 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Berufsleben stehen, aber die vor dieser Herausforderung stehen. Und da spielt der Arbeitgeber, kann der Arbeitgeber mit emotionalen Benefits unter die Arme greifen. Also wir sehen hier wirklich, ich möchte es noch einmal zusammenfassen, diese 5 Pockets, der Essenszuschuss, der Sachbezug, der Bereich Mobilität, der Bereich Gesundheit und kategorisiert unter den emotionalen Benefits, wie beispielsweise Elderly Care.
Es ist ja so, dass Benefits schnell selbstverständlich werden. Wenn man erstmal eine Weile in einem Unternehmen ist, dann hat man all die Annehmlichkeiten und gewöhnt sich dran und merkt vielleicht gar nicht mehr, dass man da gewisse Vorteile hat gegenüber anderen Arbeitgebern. Jetzt erlebe ich auch, dass Arbeitgeber das sehr bewusst einsetzen. Ich habe sogar schon erlebt, dass ich das als Gehaltserhöhung sozusagen bekommen habe, weitere Benefits.
Ja, ich möchte hier auf 2 Sachen eingehen. Das eine ist, beispielsweise in Österreich kann man Benefits gar nicht wirklich als Gehaltserhöhung verwenden. Also es darf eine Gehaltserhöhung nicht subventionieren oder substituieren. Und hier hat der Benefit auch immer den Charakter, ich gebe on top meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern etwas. Also es hat wirklich den Charakter eines Social Vouchers, der heutzutage natürlich immer digital ist, aber eines Social Vouchers. Ich gebe dir allerdings recht, dass es in Deutschland sehr wohl die Möglichkeit gibt, es auch als Gehaltserhöhung zu geben und dadurch auch ein steueroptimiertes Gehaltspackage zu schnüren, was wirklich eine Win-Win-Situation ist, weil es einerseits HR-Budget nicht überbordend belastet und auf der anderen Seite brutto für netto beim Arbeitnehmer ankommt. Ein Spezifikum für den deutschen Markt, das hier auch existiert, ist, dass es einige Benefits gibt, die auch mit Gehaltsumwandlung finanziert werden. Hier das sicher Paradebeispiel dafür ist das Fahrradleasing.
Was mich mal interessieren würde, ist, wie kommt ihr auf neue Ideen bei euch im Unternehmen? Ich habe gelesen, ihr seid in Österreich eines der Top-Unternehmen, wenn es um Digitalisierung geht, werdet immer wieder angeführt. Wie nutzt ihr Technologie und wie seid ihr damit kreativ?
Ja, ich möchte hier mal mit ein paar Fakten beginnen. Und nochmal, wie ich vorher Sodexo beschrieben habe, wir haben über Jahrzehnte bewiesen, dass wir diese Benefits perfekt, effizient, mittels Papier-Gutschein-Kreislauf abwickeln können. Und ich möchte dieses Beispiel aus Österreich heranziehen, wo wir die Essensgutscheine innerhalb von 3 Jahren, wo die Digitalisierungsrate 2020 2% war, mittlerweile nur mehr digital anbieten. Das heißt, alle 100.000 Verwender in Österreich verwenden nur mehr ihre Prepaid-Plastikkarte oder noch besser, sehr, sehr viele nur mehr ihr Smartphone, um den virtuellen Gutschein auf seinem Smartphone zu verwenden. Und dieser Weg der Digitalisierung, der setzt sich in Österreich fort, der setzt sich in Deutschland fort. Wir arbeiten hier auch mit großen Playern in Kooperationen zusammen, so wie mit Visa oder Google Pay und Apple Pay, um hier wirklich am Puls der Zeit zu sein. Und wenn du fragst, wie machen wir das, wie Innovation am besten passiert? Wir versuchen, unsere Ohren und Augen offen zu halten und gut zuzuhören, was unsere Stakeholder brauchen, unsere Kunden, die Mitarbeiter unserer Kunden und der Akzeptanzpartner. Das heißt, wir sind im ständigen Austausch mit unseren Stakeholdern und die Innovation kommt nur von dort.
Ich wollte nochmal auf das Thema Unternehmenskultur hinaus, denn man kann sich ja viel wünschen, auch wenn neue Leute dazukommen, kann man natürlich sagen, Leute, wir sind hier kreativ oder wir haben gewisse Werte und bitte jetzt auch so machen. Man kann aber auch schauen, wie man so eine Kultur entwickelt. Habt ihr euch mal mit einer Mission, mit einer Vision beschäftigt, mit der Frage, wo wollt ihr hin und wie wollt ihr zusammenarbeiten? Wie sah da so euer Weg aus?
Also absolut. Wir kommen eben mit dieser Heritage von Sodexo und diese Werte sind leicht zu verstehen, wurden von Pierre Billon ins Leben gerufen und sind heute unverändert gültig für uns. Das sind drei Werte. Das ist Team Spirit, Spirit of Progress und Service Spirit. Und was ich erleben durfte in diesen 23 Jahren, oft werden Werte ja sehr inflationär verwendet und sie kleben an schönen Plakaten im Office, aber wirklich kommen sie zum Leben, wenn sie gelebt werden. Das traue ich mir zu sagen, nach zwei Jahrzehnten, ich habe so viele Situationen erlebt, wo ich diese Werte verinnerlicht sah und immer wieder sehe. Das heißt also, das ist sicher eine Stärke von uns, dass diese Werte gelebt werden. Fairerweise, natürlich dieser Spin-off, da liegt was sehr Schönes drinnen, weil einerseits haben wir diese Heritage, die wir von Sodexo von einem halben Jahrhundert mitnehmen, aber trotzdem ist es für uns die Möglichkeit, ein neues Kapitel komplett neu zu schreiben. Und wir arbeiten hier auch an der Weiterentwicklung unserer Fundamente, unserer Werte und unserer Vision. Vielleicht noch einen Satz zu unserer Vision, die ist ganz klar. Wir wollen die führende Mitarbeiterplattform in Deutschland und in Österreich sein. Sind wir schon dort? Nein. Sind wir am Anfang? Nein, wir sind mitten auf der Reise, aber wir wissen, wohin die Reise geht.
Auf deinem LinkedIn-Profil kann man lesen, dass du dich dafür einsetzt, die Arbeitswelt zu verbessern. Jetzt hast du einen Einblick in zwei Länder, Österreich und Deutschland. In Deutschland haben wir uns in den letzten Jahren sehr viel mit New Work beschäftigt, beziehungsweise mit der Frage, was das für uns bedeuten kann. Wir sind zu sehr unterschiedlichen Antworten gekommen und mittlerweile hat man den Eindruck, dass man sich gar nicht mehr so viel damit beschäftigt, sondern eher zurückgekommen ist zu der Zeit davor. Wie ist es in Österreich und was können wir vielleicht voneinander lernen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich möchte zuerst auf diesen Terminus New Work eingehen. Ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Verständnis über dieses. Es ist ein absolutes Schlagwort, oder? New Work. Lass es mal versuchen, aus meiner Sicht zuerst mal zu definieren. Also ich denke, wo für mich New Work innerhalb von kurzer Zeit so augenscheinlich wurde, war der 13. oder 16. März, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 2020, als die Pandemie über uns hereingebrochen ist. Und ich darf eine kleine Anekdote erzählen. Das war zum Jahreswechsel 2019-2020, als wir immer mehr vermehrt von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört haben, wir wollen da ein bisschen mehr im Homeoffice sein. Und wir haben gesagt, also wir müssen uns diesem Thema jetzt annehmen, weil wir als Dienstleistungsunternehmen, das ist ein Differenzierungsfaktor, wir müssen uns diesem Thema annehmen und haben das Thema intensiv untersucht in den Monaten Jänner, Februar und kamen zu dem Schluss, wir werden jetzt eine fortschrittliche Homeoffice-Policy einführen, wovon einmal 50% der Mitarbeiter ausgeschlossen waren, weil wir gesagt haben, das funktioniert nie im Homeoffice. Und wir sind großzügig und jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter darf einen Tag Homeoffice pro Woche haben. Naja, und dann kam der 13., 16. März das war der 16., war der Montag und drei Tage später war 95% der Belegschaft voll funktionsfähig, IT ausgestattet im Homeoffice. Das heißt, es war wirklich extern getrieben, wo Augen geöffnet wurden, wie manche Sachen ja doch anders gehen, wenn ein Leidensdruck sehr hoch ist. Oder wenn ich daran denke, wie viele Meetings vor Ort stattgefunden haben, die plötzlich auch virtuell funktionierten. Das heißt also, nicht nur wir hier in Österreich, nicht nur wir hier in Deutschland, damals eben rund um den Erdball, nicht nur wir hier bei Plaxi, haben vom einen Tag am anderen erlebt, dass auch vieles anders geht, als wir uns vorher vorstellen konnten. Und da wurde natürlich eine Dynamik losgetreten, die unsere Arbeitswelt massiv verändert hat. Mittlerweile verspüren wir, gerade bei sehr, sehr großen Tech-Unternehmen, wo das wieder in die andere Richtung geht, ja, wo manchmal versucht wird, auch unsere Produkte dazu zu verwenden, die Mitarbeiter zu motivieren, auch wieder zurück ins Office zu kommen.
Ja, ja, das Essen kommt dann immer gerne, ne?
Ja, das Essen kommt immer gerne. Meine persönliche Überzeugung ist, da ist kein One-Fits-All. Das existiert nicht. Lass es mich an einem sehr privaten Beispiel erklären. Ich bin Homeoffice untauglich. Auf das bin ich draufgekommen. Ich brauche das, dass ich im Office bin, entweder im Frankfurter Office oder im Wiener Office oder bei den Kunden draußen. Aber ich bin mir komplett im Klaren, dass das, was für mich richtig ist, nicht auf jeden zutrifft. Und deswegen haben wir bei Plaxi eine sehr, sehr liberale Policy, was das betrifft. Und letztendlich sollte man ja dort sein, wo es am meisten Sinn macht. Sind es eher kreative Brainstorming-Arbeiten, dann macht es sicher Sinn, zusammen zu sein. Geht es um Team Spirits, dann macht es Sinn, zusammen zu sein. Muss ich abgeschottet sein, weil ich mich konzentrieren muss? Naja, dann ist das Homeoffice vielleicht doch der bessere Ort. Auf deine Frage zurückzukommen, was kann denn Österreich von Deutschland lernen oder Deutschland von Österreich lernen?
Vielleicht ganz kurz dazu. Also mein Ansatz wäre ja, dass man gar nicht so sehr diskutiert Homeoffice oder Büro, sondern dass man sich einfach überlegt, mit welchen Guidelines, mit welchen Grundsätzen wollen wir hier zusammenarbeiten. Und da kann man zum Beispiel sich auf eine gewisse Transparenz einigen und einfach sagen, wir wollen alle up-to-date sein oder im Loop sein, wie man neudeutsch so schön sagt, wo wir stehen mit unserem Thema, mit unserem Projekt. Und dann ist das egal, ob derjenige im Büro ist oder im Coworking Space oder im Homeoffice, dann sieht man, wo man steht und dann macht man sich Gedanken über Ziele und man redet über Probleme, die man hatte. Ja, man ist in dem Thema. Und natürlich gibt es dann immer noch Vorteile fürs Büro, aber man könnte sich so einigen.
Absolut, Gabriel, und da fällt mir noch eine Sache dazu ein. Dieses New Way of Working oder dieses seit 2020 Homeoffice ist auch in einer Signifikanz existent, ist eine große Herausforderung auch für Führungspersonen. Und was ich wahrgenommen habe und vor allem auch bei uns selbst wahrgenommen habe, wir haben manchmal unsere Führungspersonen auch alleine gelassen, weil natürlich das Remote-Führen ein anderes Führen ist, als wie wenn man vor Ort ist.
Schwerer.
Absolut. Aber ich glaube, dass es, es wird schwerer, aber es ist, glaube ich, die Chance, nicht nur effizienter zu führen, sondern auch erfolgreicher zu führen, weil ich einfach gezwungen bin, mehr auf Output zu schauen als auf Input.
Vielleicht ist im Büro immer so die Verführung da zu denken, aha, die sind ja da, dann werden die wohl schon irgendwas machen, so whatever it is. Aber das ist natürlich ein Trugschluss.
Absolut, klar. Absolut, absolut, absolut.
Welche Prinzipien sind dir bei deiner Arbeit als CEO wichtig?
Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauen, Spirit of Growth und let's celebrate the successes and have fun.
Das können wir ja in Deutschland auch nicht so gut. Das Letzte. Wir sind dann immer unzufrieden und wollen dann immer schon weiter.
Ich glaube, man kann über einen Erfolg, also ich sehe das zweigeteilt. Ich denke, wenn man Erfolg hat, dann sollte man dann nicht unzufrieden sein, sondern zufrieden sein, das auch wirken lassen.
Ja.
Aber trotzdem sollte man es abhaken und den nächsten Fokus machen. Da gibt es, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich glaube, das war der Roger Federer, der beschrieben hat, dass er 80 oder 85% seiner Spiele gewonnen hat, die er gespielt hat, aber nur 52% seiner Punkte. Und das sagt sehr, sehr viel aus darüber, dass er gesagt hat, es gibt nur einen Fokus, das ist der nächste Punkt. Und wenn er gut gegangen ist, dann freut man sich drüber, jubelt, ballt die Faust, aber sofort ist der Fokus nur mehr auf den nächsten Punkt. Und genauso, wenn dieser Punkt verloren geht. Okay, man ärgert sich drüber, manche mehr, wie der John McEnroe, manche weniger, aber der Fokus geht nur mehr auf den nächsten Punkt. Und deswegen, ich glaube, man muss schon die Emotionen haben. Wenn etwas gut gelingt, dann let's recognize it. Wenn etwas nicht gut gelingt, ärgern wir uns drüber, weinen wir drüber, lernen wir draus, aber bei beiden Fokus auf das Nächste.
Lass uns mal zum Abschluss noch über KI sprechen. Mich würde natürlich nochmal interessieren, wie euch das beschäftigt und was deine Perspektive auch darauf ist. Immer mehr Menschen bei der Arbeit sind natürlich durch KI produktiver. Ist es dir eigentlich wichtig, ob ein Mitarbeiter etwas gemacht hat oder ob es die KI war, oder ist es dir am Ende egal und nur das Ergebnis zählt?
Meine Ad-hoc-Antwort wäre, das ist mir egal, aber ich möchte es sogar extremer ausdrücken. Ich glaube, ich freue mich sogar mehr, wenn er es gemeinsam mit KI gemacht hat, weil dadurch sehe ich, dass dieser Mitarbeiter sich mit diesem Thema beschäftigt und sein Tun viel effizienter wird. Und es ist so aktuell, dieses Thema, das du ansprichst. Ich war, wann war das, gestern oder vorgestern, auf der ZB Süd, auf der Personalmesse.
Ja, ich war letztes Jahr da in Stuttgart.
Ja, und war dort gemeinsam auch mit zwei Mitarbeitern aus dem Sales-Team und mit einer Kollegin aus dem Marketing-Team. Und dann haben wir da zu Mittag gegessen und der eine Sales-Kollege macht wirklich ganz tolle LinkedIn-Postings. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, also der hat wirklich ein wahnsinniges Talent. Ja, also die sind wie von einer Agentur geschrieben.
Der Scheppert.
Ja, genau. Und er hat, um Gottes Willen, also wie macht es der? Ja, also passt er überhaupt ins, also würde der nicht sogar, in einer Kreativ-Marketing-Team viel besser, weil das ist wirklich gewaltig, wie diese LinkedIn-Postings sind. Naja, vielleicht ist er eh so kreativ, aber der Grund ist nicht der, sondern er macht das gemeinsam mit KI. Und bei diesem Gespräch, das habe ich auch gesagt, ich glaube, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oft bei denen weiter sind, als wie wir das im Management-Team sind. Und da nehme ich mich selbst an der Nase.
Ah, okay.
Dass KI manchmal, wir unterschätzen, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da viel, viel mehr tun, als was wir glauben. Und das ist eigentlich ein Auftrag an uns, ans Management-Team, das viel mehr zu integrieren und zu strukturieren und auch von dieser Passion, die ja da offensichtlich vorherrscht und von diesem Knowledge, das da vorherrscht, auch das Beste fürs Unternehmen zu machen.
Spannend, was jetzt alles möglich wird. Und das bringt mich zu meiner letzten Frage. Wie bleibst du auf dem Laufenden und wie lernst du?
Das, was du vorher schon erkannt hast, die Grundvoraussetzung ist Neugierde. Und ich lerne davon, dass also diese Neugierde kombiniert ist mit Zuhören. Und zwar im beruflichen und im privaten Kontext. Das heißt, also meine Kollegen und Kollegen wissen das, ich bin am glücklichsten, wenn ich draußen bei den Kunden bin. Dann bin ich am glücklichsten. Oder wenn ich gemeinsam mit meinen Mitarbeitern in einem Brainstorm-Meeting bin. Und ich lerne sehr viel zum Beispiel von meinen Kindern, die natürlich eine ganz andere Generation sind, per Definition, weil sie meine Kinder sind. Aber wenn es zum Beispiel um AI geht, wenn es um Digital Assertiveness geht, dann sind das Sachen, wo ich von meinen Kindern täglich lerne. Und ich möchte von allen Menschen, mit denen ich zusammen bin, lernen. Und die haben viele andere Fähigkeiten, die ich nicht habe. Wichtig ist Neugierde, das Wollen, morgen ein bisschen mehr zu können als heute und einfach kontinuierlich weiterarbeiten.
Ist eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort. Wenn nicht noch die Buchfrage da wäre, Andreas, kannst du noch eins mit uns teilen, das dir gut gefallen hat?
Ja, Kopf hoch. Jetzt fällt mir der Autor nicht ein, es ist ein Professor, er ist ein Bestseller am deutschen Markt, ist ein bisschen wie Herr Hirschhausen, also er ist von seiner Profession Psychiater,
ja.
Hat allerdings sehr stark kabarettistische Züge und Kopf hoch ist wirklich ein beeindruckendes Buch. Wir haben vorher vom Tabu, also ich habe kurz das Thema Tabuthema Mental Health angesprochen. Und das ist wirklich ein leicht lesbares, unterhaltsames Buch, das vielleicht in manchen schwierigen Stunden dabei hilft, den Kopf hoch wieder zu bekommen.
Super. Vielen Dank für den Buchtipp. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst hier im New Work Chat, Folge 330. Mittlerweile auch schon wieder eine spannende Geschichte. Dir und euch weiterhin alles Gute. Bleib gesund und hoffentlich bis bald.
Vielen Dank für die Einladung. Schöne Grüße aus Wien. Danke.
Danke dir. Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Alle Links zu Andreas, also sein LinkedIn-Profil, und zu Pluxee, zur Website, natürlich in den Shownotes. Checkt das unbedingt mal aus. Wenn ihr da schon seid, dann könnt ihr auch gerne mal bei meiner Website vorbeisurfen, gabrielrath.com. Was erwartet euch dort? Unter anderem Dates. Ich bin zum Beispiel demnächst in einem LinkedIn Live mit der guten Sandra Gauer. Da geht's um Workplace und die Frage, wie wir diesen gestalten, und das hat auch mit Mitarbeiterbindung ganz viel zu tun. Da könnt ihr euch direkt mal anmelden. Dann gibt's auf meiner Website natürlich auch noch Themen rund um diesen Podcast, zum Beispiel auch die Frage, wie könnt ihr hier mit an Bord kommen als Partner, Sponsor, Werbepartner, wenn ihr sagt, ihr habt auch Interesse daran, die Arbeitswelt positiv zu gestalten, dann kommt doch hier an Bord und lasst uns das gemeinsam tun. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich bin als Keynote-Speaker und Moderator unterwegs. Ich bin außerdem als Berater unterwegs zu dem ganzen Thema Storytelling. Wenn ihr eure Geschichte besser, neu, anders erzählen wollt, als Person oder auch als Company, dann kommt auf mich zu, kommt in mein Sparring oder bucht den Workshop bei mir. Ich freue mich, von euch zu hören. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Dann ist der gute Lasse Reingans zu Gast, der ja den 5-Stunden-Tag eingeführt hat. Ich war kürzlich zu Gast bei ihm im Sparring Express, dem Videopodcast von Lasse. Und das könnt ihr euch ja vielleicht zur Einstimmung schon mal ansehen. Verlinke ich euch auch in den Shownotes. Also Dienstag dann der Podcast mit Lasse und die Frage, was ist eigentlich aus dem 5-Stunden-Tag geworden? Und wo steht er jetzt mit seiner Company? Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Bleibt gesund und bleibt connected.